Powerful Voices, der Podcast.
Ja, live und in Farbe. Endlich wieder der Powerful Voices Podcast. Hallo und herzlich willkommen aus dem Horizonthaus im Domarktpark in München. Ich bin's, Tina Gentner, und wir haben die 6. Episode, bei der ich endlich wieder einen Gast direkt vor der Nase habe. Kein Bildschirm dazwischen, keine Leitung, kein gar nichts. Ganz live, direkt hier in der Spagat-Kulturbühne zeichnen wir den Podcast auf. Und hoffentlich in Zukunft kann dann auch ein Publikum dabei sein. Wie das funktioniert, wie ihr dabei sein könnt, das erzähle ich euch später. Jetzt wollen wir einfach sofort starten, und zwar mit der Person, die mir leibhaftig gegenüber sitzt.
Powerful Voices, der Podcast. Unser Gast heute...
Pierre sitzt mir gegenüber. Pierre Jaravan ist unser Gast heute. Ich mache es mir jetzt total einfach, Pierre. Ich stelle mir vor, wir hätten uns jetzt gerade auf einer Party kennengelernt. Wir stellen uns vor, so was gibt's wieder. Wir hätten uns draußen auf dem Balkon getroffen. Wir stehen da und ich sage, du bist der Pierre. Und was machst du beruflich?
Dann würden wir ungefähr 2 Stunden da stehen, weil die Antwort ein bisschen dauern könnte. Ich würde sagen, in erster Linie bin ich Schriftsteller und ich mache aber ganz viele Dinge, die mit dem Schreiben zu tun haben und die ein bisschen weggehen vom reinen Text produzieren aufs Blatt.
Also dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, du bist jemand, du liebst irgendwie Worte und Sprache?
Genau, das ist, glaube ich, eine ganz gute Voraussetzung, wenn man schreibt. Also war immer schon so. Ich glaube, bevor man schreibt, ist man immer auch, oder sind die meisten gerne auch Leser und Leserinnen. Das heißt, damit fängt es, glaube ich, an. Also die Liebe zu Worten kommt bei mir, glaube ich, vom Vorgelesen bekommen als Kind und dadurch so eine Nähe zu Geschichten. Und dann ist es, glaube ich, gar nicht mehr so weit zum selbst ausprobieren wollen.
Jetzt bin ich natürlich nicht so unvorbereitet, wie das klingt, dass ich keine Ahnung habe, was du machst. Ich habe natürlich ein bisschen gelesen. Aber überleg, mit was fangen wir an? Was sind die spannendsten Sachen, die du machst? Es sind so viele. Ich pick jetzt einfach mal eine Sache raus, mit der ich total gern anfangen würde. Du bist auch Poetry Slammer. Ich habe nochmal nachgeschaut. Beim Arbeitsamt ist es nicht gelistet als Beruf. Deshalb sag uns, wie stelle ich mir den Alltag eines Poetry Slammers vor? Was mache ich da?
Also Poetry Slam, vielleicht muss man damit anfangen, ist ja ein Dichterwettstreit. Seit Ende der 80er Jahre gibt es das. Das kommt aus den USA und hat sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Und in Deutschland füllt das inzwischen ganze Clubs, ganze Hallen, ganze Theater. Also wenn du das eine Weile machst und auch ganz erfolgreich machst, dann ist es ganz normal, dass du mal im Schauspielhaus Hamburg auftrittst oder im Burgtheater Wien, also wirklich so die ganz großen Häuser. Und die sind auch ausverkauft, also mit 1000+ Zuschauern. Dementsprechend besteht dein Alltag, wenn du es Vollzeit machst, in normalen Zeiten darin, dass du halt sehr viel unterwegs bist, sehr viel im Zug sitzt, sehr viele Städte zu Gesicht bekommst und dann abends im Club oder im Theater andere Poetry SlammerInnen triffst. Das ist wie so eine Zirkusfamilie. Man kennt sich, man nennt die Poetry Slam-Szene auch Slammily.
Slammily? Ja, also Slammily. Slam und Family
genau,
zusammen?
Weil das so wirklich so sehr familiäre Strukturen sind. Man kennt sich einfach und ist oft befreundet. Und dann geht's quasi auf die Bühne. Man performt dann einen Text, den man vorher vorbereitet hat, in einem Zeitlimit von 6 Minuten. Darf dabei keine Requisiten verwenden. Ob das ein Gedicht ist, eine Geschichte, ob das auswendig vorgetragen wird, abgelesen, ist völlig dir überlassen. Aber das Publikum entscheidet am Ende, wer gewinnt. Und das ist quasi ein Poetry Slam.
Ich kriege ehrlich gesagt beim Zuhören schon so ein bisschen Schnappatmung, weil ich stelle mir vor, dass man da unglaublich Lampenfieber hat. Also allein keine Requisiten, Zeitlimit und dann wird auch noch abgestimmt danach. Was passiert in deinem Hirn, bevor du auf die Bühne bei einem Poetry Slam gehst?
Inzwischen ist es wirklich Routine. Am Anfang war es natürlich schlimm. Jetzt würde ich sagen, mehr als 1000 Auftritte später ist es wirklich kein Problem mehr, auf die Bühne zu gehen. Am Anfang war schon so das klar. Das sind so, man kennt das ja, da steht immer auf der Bühne und das Blatt wackelt vor Aufregung oder die Beine, sowas bei mir auch. Und es ist dann wirklich nur eine Frage der Zeit. Also dranbleiben, weitermachen, üben und dann legt sich auch die Aufregung. Und inzwischen ist Aufregung eigentlich eher so eine Art Vorfreude. Ja.
Und wieso Poetry Slam? Was hat dich da hingebracht oder wie bist du dazu gekommen?
Ich wurde überredet, tatsächlich.
Ach so, das geht auch.
Das geht auch, ja. Also war bei mir so, dass Leute quasi wussten, dass ich schreibe. Also ich habe damals einfach Gedichte und so geschrieben, Kurzgeschichten, hatte das alles in der Schublade. Damals bin ich in der Kleinstadt eben aufgewachsen, bei Kirch am Teck, bei Stuttgart. Und dann gab es Organisatoren, die meinten, wir veranstalten einen Poetry Slam in Kirchheim. Und Freunde haben das mitbekommen und meinten, da werden Texte von der Bühne vorgetragen. Du hast so haufenweise Zeug in der Schublade, willst du das dann nicht vortragen? Und dann habe ich mich da angemeldet und ich wusste gar nicht wirklich, was mich erwartet. Und ich wusste auch nicht, dass das deutschlandweit bereits seit vielen Jahren schon groß ist und dass es eigentlich in Stuttgart noch einen professionellen Slam gibt, der sehr groß ist und so weiter. Das heißt, ich habe einfach mal in Kirchheim mitgemacht.
Und das hat mich auch. Wie alt warst du denn bei deinem ersten Slam?
19, glaube ich.
Aha, ja. Okay.
Genau.
Und was hat dir daran jetzt so viel Spaß gemacht? Also ich nehme an, dass dir Spaß macht, weil du machst es immer noch, dass du dabei geblieben bist.
Das Schöne ist natürlich, dass du direkt Feedback bekommst. Also das gibt es sonst ja nirgends. Das heißt, wenn ich einen Roman schreibe, dann habe ich Glück, wenn er besprochen wird. Und wenn ich Glück habe, wird er auch gut besprochen. Aber das ist eine Phase von ein paar Wochen und dann geht das ja vorbei. Und dann bekommst du vielleicht mal eine E-Mail von Leserinnen oder Lesern. Aber das ist das Schöne am Slam ist wirklich, dass du halt direktes Feedback bekommst. Das hat schon was auch mit Eitelkeit zu tun. Das ist auch ein schönes Gefühl, auf der Bühne zu stehen und vor Publikum und die Leute lachen, also wenn 300, 400, 500 Leute lachen, wenn du einen Witz machst auf den Text oder sind ganz still, wenn du einen ganz ernsten Text vorliest, das ist schon was Besonderes.
Und wenn uns jetzt Leute zuhören, die sagen, ach, ich irgendwie, also was der erzählt, ich finde das total spannend. Hast du uns irgendwie vielleicht schon mal so ein paar Tipps oder irgendwas, wie man vielleicht in die Richtung gehen könnte oder was man mal ausprobieren könnte oder sowas in die Richtung Poetry Slam?
Die Grundvoraussetzung ist, hab Lust am Schreiben und schreib. Und wenn du einen Text hast, der sich in 6 Minuten vortragen lässt, und das Schöne ist ja, das kann alles sein, das kann auch ein Tagebucheintrag sein, das kann wirklich alles sein, weil Slam ist kein Genre und es gibt kein Thema, das vorgegeben ist. Du kannst machen, was du willst, solange es selbst geschrieben ist. Und dann wäre der nächste Schritt, schau mal, was es so in deiner Stadt gibt. In München wäre das jetzt sehr viele Möglichkeiten. Es gibt speziell für U20 Slammerin gibt es den Slam in der Schauburg, im Schauburg-Theater der Jugend gibt es immer wieder einen. Da gibt es auch oft Poetry-Slam-Workshops. Das wäre sozusagen auch was, wo danach du schauen könntest.
Was du, glaube ich, auch machst, gell?
Genau, gibt's immer wieder mal, genau. Entweder an Schulen oder auch so, wenn ich eben angefragt werde. Und das könntest du also auch machen, wenn du sagst, ich traue mich nicht sofort auf die Bühne. Ich hätte gerne jemanden, der mir vielleicht Tipps gibt und eine Übung mit mir macht. Das heißt, entweder du überredest oder sprichst mal deine Deutschlehrer an, ob sie nicht mal jemanden in die Schule einladen wollen, der einen Workshop gibt für die Klasse. Das wäre eine Einstiegsmöglichkeit. Oder du schaust wirklich, wo gibt es das als Angebot? Zum Beispiel in der Schauburg oder in anderen Städten gibt es eben ganz, ganz viel. Oder die dritte Variante ist, du springst ins kalte Wasser, so wie ich es auch gemacht habe. Schaust, was gibt, genau, was gibt es für Slams in meiner Stadt und haben die eine offene Liste. Und das haben fast alle. Es gibt in München ja zum Beispiel Abstufungen, der Slam im Substanzclub, der funktioniert nur über Einladung. Das heißt, da treten wirklich nur Eingeladene auf. Der ISA-Slam im Muffatwerk, den ich moderiere, der findet jeden Monat statt. Da laden wir 6 Leute ein und 3 Leute können auftreten. Das heißt, du könntest nächstes Mal sagen, also du könntest auf der Matte stehen und sagen, ich habe Lust, heute Abend aufzutreten.
Ich kriege das jetzt schon Gänsehaut, und die Vorstellung.
Und dann wäre das quasi für 3 Personen möglich. Und so kommen auch ganz oft eben Leute dazu, das dann weiterzumachen, weil es denen Spaß macht, weil sie gutes Feedback bekommen. Und
weißt du denn noch, was sozusagen dein erster Text, deine erste Geschichte, dein erstes Gedicht damals war bei dem ersten Poetry Slam?
Ich könnte es nicht mehr zitieren, aber ich weiß natürlich, dass es eher ein klassisches Gedicht und das ist was für bei Poetry Slam eher selten vorgetragen wird. Also und das hat trotzdem irgendwie gut funktioniert, aber das ist was ich später dann nie wieder gemacht habe.
So, du brauchst jetzt gar nicht denken, dass du dich hier zurücklehnen könntest. Wir fangen jetzt an mit unserer nächsten Rubrik, die so heißt.
Powerful Voices. Ich in 100.
Ich in 100 heißt, du hast 100 Sekunden Zeit, folgende Sätze zu vervollständigen, mir Antworten zu geben. Also eigentlich dürfte es für dich ja ein leichtes sein, weil du bist ja, glaube ich, dann doch eine Rampensau, kannst schnell sein, wenn du Poetry Slammer bist, dann schauen wir mal, wie weit du kommst.
Für meinen letzten Roman habe ich 4 Jahre gebraucht. Also meist nur 100 Sekunden reichen.
Ja, also wir haben jetzt weder 4 Jahre noch die 2 Stunden, die du am Anfang angesprochen hast. Wir probieren es mal. 100 Sekunden. Ich würde sagen, die Zeit läuft ab jetzt. Ich würde gerne Weltmeister sein in?
Im auf Partys sich wohlfühlen.
Ein Tick von mir ist?
Schüchtern.
Darüber müsste man mal einen Podcast machen.
Über die Schönheit des Vorlesens.
Meine Freunde würden sagen, wenn Pierre Folgendes kocht, dann komme ich auf jeden Fall.
Spiegelei.
Gegenstand, den ich schon am längsten besitze.
Kinderbücher.
Meine Freunde würden sagen, wenn Pierre Folgendes kocht, dann sage ich lieber, ich habe keine Zeit.
Spiegelei.
Das habe ich in der Corona-Zeit total vermisst.
Den Kontakt mit anderen Menschen natürlich.
Diese Superkraft hätte ich gerne.
Unsichtbar sein.
Ein Hobby, das ich gern hätte, aber nie gelernt habe.
Fallschirmspringen.
Ein großes Vorbild von mir.
John Irving.
Wenn ich mit Angela Merkel einen Kaffee trinken würde, dann würde ich ihr sagen,
wir schaffen das.
Ein bisschen mehr Punkt würde Deutschland gut tun.
Ja, so einiges Toleranz.
Was man von mir nicht erwartet, ist,
gute Frage, auf Partys lange zu bleiben.
Die Lösung für alles lautet Doppelpunkt.
Ruhig bleiben.
Vielen Dank.
Powerful Voices, der Podcast.
Ihr hört Powerful Voices, der Podcast. Ja, und eigentlich könnt ihr uns auch fast sehen, denn endlich nehmen wir auch unsere Episoden wieder live auf. Ich habe es am Anfang schon gesagt, wenn ihr da mal dabei sein wollt, dann folgt uns am besten auf Instagram oder auf Facebook, Powerful Voices, der Podcast. Oder ihr schaut auf die Website kulturbühne-spagat.de. Da halten wir euch auf dem Laufenden, wer hier als nächstes am Mikrofon zu Besuch sein wird. Und vielleicht klappt ja dann auch, dass ihr dabei sein könnt. Heute ist Pierre Jaravan bei uns, Schriftsteller, Poetry Slammer, ich habe mir noch aufgeschrieben, Autor, Moderator, Fotograf. Habe ich was vergessen?
Das fasst das ganz gut zusammen.
Fasst ganz gut zusammen. Aus München, dein Vater ist aber aus dem Libanon, deine Mutter ist, glaube ich, Deutsche und du bist aber in Jordanien geboren.
Mhm.
Und dann aber irgendwie ins Schwabenland gekommen.
Ja, meine Eltern, meine Mutter ist Anfang der 80er in den Libanon, um da zu arbeiten. Da gab es mit der Schnellerschule eine von einem deutschen Pfarrer gegründete Schule, die oder ein Internat, das einen für den Libanon ziemlich einzigartigen Ansatz hat, nämlich christliche und muslimische Kinder zusammen quasi zu beherbergen und zu unterrichten. Und da gab es eine Tradition von Deutschen, die dort teilweise dort arbeiten. Und da hat sie meinen Vater kennengelernt, aber es war eben auch Bürgerkrieg im Libanon und der war dann 82 so ausgeartet, dass meine Eltern 82 quasi das Land verlassen haben. Und die sind dann zuerst nach Saudi-Arabien, da ist mein Bruder geboren, und dann sind sie nach Jordanien, wo ich dann geboren wurde. Und dann sind sie eben, als ich 3 Jahre alt war, nach Deutschland gegangen, wo meine Schwester geboren wurde, also 3 Kinder, 3 Länder. Aber keins davon im Libanon, wo wir eigentlich alle sagen, das ist eigentlich so die zweite Heimat.
Kann man auch, wenn man jetzt nach Informationen über dich im Internet sucht, dann liest man ganz oft libanesische Wurzeln. Was ist denn an dir libanesisch, würdest du sagen?
Ich finde es immer schwierig. Ich finde es auch schwer zu sagen, was ist Deutsch, was ist Deutsch, was ist libanesisch. Ich würde sagen, die Gastfreundschaft habe ich mir bewahrt oder vielleicht da gelernt. Auch so eine gewisse Gelassenheit vielleicht. Auf der anderen Seite gibt es viel, was auch an mir, wo ich sagen würde, das ist vielleicht zumindest klischeehaft Deutsch. Also ich hasse Unpünktlichkeit, das würde ein Libanese niemals von sich sagen. solche Dinge. Also ich glaube, ich habe da so aus beiden Welten irgendwie eine ganz gute Mischung bekommen.
Und was würdest du sagen, was warst du für ein Kind? Du hast uns ja vorher schon erzählt, dass irgendwie Worte und Sprache, Lesen, Vorlesen bekommen schon immer wichtig war. War das so dein Ding oder war Sport eine große Sache? Oder wie würdest du dich so beschreiben als Kind?
Also Sport war super, natürlich super wichtig. Ich habe auch ganz lange Fußball im Verein gespielt oder mit Freunden dann nachmittags. Ich war aber auch, das glaubt man heute nicht mehr, ich hatte so eine, war extrem hyperaktiv. Also ich musste sogar eine Therapie machen als Jugendlicher, so, weil das muss krass gewesen sein. Also
ihr könnt uns ja nicht sehen, aber man kann sich es wirklich nicht vorstellen, weil der Pierre eigentlich extrem gechillt in unserem Holzthron sitzt. Kann sich nicht vorstellen, dass du so ein wahnsinnig hibbeliges Kind warst.
Ja, also hibbelig zum einen, aber halt auch wirklich also so an den Wahnsinngrenzen. Also meine Mutter hat schon echt einiges mitgemacht. Ich würde heute sogar sagen, dass es eigentlich so das Schreiben war, was mich da rausgebracht hat so ein bisschen. Also ich war auch nie besonders gut, bin es auch heute nicht eigentlich, in so Konstellationen wie jetzt, wo ich sage, okay, das ist ein Anlass, da bin ich sehr gut im Reden und so weiter. Aber eigentlich so Smalltalk zum Beispiel ist überhaupt nicht meins. Oder auch, weil ich in dieser 100-Sekunden-Runde mehrmals das die Party-Thema angesprochen. Ich fühle mich auf Partys einfach nicht wohl. Ich bin ungern so wirklich unter vielen Leuten.
Was wirklich schräg klingt, ja, wenn du mir erzählst, dass du vor Hunderten und ja, Tausenden von Leuten auftrittst und dich da eigentlich drauf freust, auf der Bühne zu stehen. Ja,
genau. Also das sind schon so zwei Extreme, aber das ist quasi so der eine Teil. Ja, und habe das Gefühl, dass ich eben mich im Schreiben sehr viel besser ausdrücken kann. Ja, also wenn ich könnte, würde ich eigentlich nur gerne schreibend kommunizieren, weil dann würde ich viel besser ausdrücken können, was ich eigentlich sagen will, und ich wüsste auch viel mehr zu sagen und auch zu fragen vielleicht. Ich habe ja schon mit 13 angefangen zu schreiben. Also es war schon so eine Art Vehikel, was vielleicht auch viele Leute damals schon überrascht hat, dann weil es einfach so anders war, ja, als das quasi so, als das, was ich so, für das ich so stand.
Sie hören uns vielleicht viele zu, die eben auch überlegen, Mensch, was will ich mal machen, oder die vielleicht auch noch nach so einer Leidenschaft suchen, was so zu einem passen könnte. Wie lief das denn, wenn du sagst, ich habe mit 13 angefangen zu schreiben? Hast du da einfach gedacht, ich habe so viel im Kopf, ich muss das jetzt mal aufs Papier bringen? Oder hast du dann angefangen und erst mal jemandem geschrieben? Oder hast du Tagebuch geschrieben? Oder?
Ich glaube, das ist quasi wirklich so übers eine Liebe zu Geschichten. Damit fängt es, glaube ich, an. Die kriegst du, wenn du vorgelesen bekommst, und von Märchen und so weiter, also die Basics. Und dann, wenn du eben selbst gerne liest, und dann eben daraus so resultiert halt der Wunsch, ich möchte das auch können. Also habe ich wirklich angefangen, für mich einfach Geschichten zu erzählen. Ja, so Kurzgeschichten geschrieben. Mit 13 hast du natürlich eigentlich noch nichts zu erzählen, wenn wir ehrlich sind. Also zumindest, oder dir fehlt zumindest das Handwerk. Also es geht noch viel länger, eigentlich hast du nichts zu erzählen, bis du 18, 19 bist. Das zeigen auch meine ersten Romanversuche mit 16 und mit 18. Das sind eigentlich keine Romane. Man merkt, da erzählt jemand, weil er gerne liest, aber nicht, weil er was zu erzählen hätte. Also das liest sich einfach wie ein Abklatsch aus allem, was ich gelesen hatte oder was ich gesehen hatte. Aber das gehört dazu. Und irgendwann wird es davon weggehen, wenn du weißt, was ist mein Thema, was beschäftigt mich, was sind die Geschichten, die ich eigentlich erzählen will. Also bei mir hat das, bis ich fast 30 war mit dem ersten Roman, gedauert, bis ich begriffen habe, okay, vielleicht ist die Geschichte, die ich eigentlich erzählen sollte, die vielleicht am nächsten bei mir ist, nämlich über den Libanon zu schreiben, was ich dann auch gemacht habe.
So, wir haben ja auch schon Fragen gesammelt über Instagram und Facebook. Könnt ihr euch auch gleich merken, wenn ihr uns also folgt und seht, wer als nächstes da ist, dann könnt ihr uns auch vorneweg schon Fragen schicken. Und deshalb hüpfe ich jetzt schon zu unserer nächsten Rubrik.
Powerful Voices. Eure Fragen.
Clone Wizard fragt, hattest du schon mal einen Blackout auf der Bühne?
Ja. Ja, also
was
das.
Was macht man dann?
Ja, was ich jedem empfehlen würde, ist, hab immer deinen Text in der hinteren Hosentasche, weil dann kann in zur Not, das sieht dann zwar blöd aus, aber dann holst du ihn halt raus, suchst die passende Stelle und dann machst du weiter. Und man muss sich auch immer bewusst sein, dass das eigentlich für niemanden im Raum unangenehm ist. Das ist für dich selbst unangenehm. Das ist ja auch sympathisch eigentlich, ja. Und irgendwann lernst du sogar, das sympathisch zu verkaufen in dem Moment auf der Bühne ist. Aber klar, das in dem Moment, in dem es jetzt zum ersten Mal passiert und auch einige Male danach noch, ist es ein Albtraum. Aber man muss sich eben immer klar machen, die Leute wünschen einem ja nur das Gute, die schauen da auf die Bühne und man wirkt relativ hilflos und niemand lacht da oder niemand hat da Schadenfreude, sondern die Leute sind dann geduldig und warten, bis man wieder den Faden hat. Und deswegen ist es eigentlich in Realität gar nicht so schlimm.
Wie findest du denn die Themen, über die du schreibst?
Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich seiner eigenen Haltung bewusst ist. Also damit meine ich, sei dir bewusst, was beschäftigt mich. Ja, das können ja ganz unterschiedliche Themen sein. Das kann das Thema Beziehung sein, das Thema Freundschaft, das Thema Familie, das Thema Fußball, was auch immer. Aber hör in dich rein und frag dich, worüber denke ich oft nach? Klimawandel, was auch immer. Und wenn du das hast, dann hast du eigentlich schon ein Thema. Und wenn du ein Thema hast, kannst du über eine Geschichte nachdenken, über Figuren, ja, also Thema Familie, dann sind ja auch schon gewisse Figurenkonstellationen vorgegeben.
Kann Alexa 92, ich glaube, sie ist nicht 92 Jahre alt, sondern sie heißt so.
92 geboren.
92 geboren wahrscheinlich. Vielleicht ist sie auch 92 Jahre alt, wer weiß. Kann man schreiben lernen?
Ja, das würde ich schon sagen. Man kann Schreiben ist so einer der meist romantisierten Berufe und damit auch der meist klischeebeladenen Berufe, die man so kennt. Also Leute stellen sich vor, man geht dann irgendwie durch den englischen Garten, füttert die Enten und dann hat man eine brillante Idee und geht an seinen Schreibtisch und schreibt das auf. Davon ist vieles einfach Handwerk. Und so wie du, ich habe vorhin eure Werkstätten hier gezeigt bekommen, so wie du lernen kannst, quasi das Schreinern lernen kannst, kannst du auch zumindest das Handwerk des Schreibens lernen. Es gibt, ein Roman ist immer gebaut. Es besteht aus 3 oder 5 Teilen, aus Kapiteln, und du kannst dir überlegen, wie baue ich das, wie baue ich einen Spannungsbogen, wie zeichne ich Figuren, die interessant sind. Das kann man schon alles lernen. Das Warum schreibe ich, das muss aus dir selbst kommen. Und warum will ich schreiben?
Die Frage finde ich hervorragend. Findest du dich gut?
Also ich habe einen extrem hohen Anspruch an mein Schreiben. Deswegen finde ich ganz oft nicht gut, was ich mache. Aber es ist auch trotzdem eine gesunde Einstellung dazu, weil ich einfach selbstkritisch bin, aber auch sehr oft weiß, was ich besser machen muss. Und das beste Beispiel ist eigentlich der zweite Roman, weil der erste Roman ja ein großer Erfolg war. Und dann hatte ich einfach eine extreme Erwartungshaltung an mich selber beim zweiten Roman. Also ich wollte einen besseren Roman schreiben. Ich wollte allen Leuten, die den ersten Roman gelesen haben, und das sind ja inzwischen in 7 Ländern, wollte ich irgendwie zeigen, da kann einer noch besser schreiben, eine noch bessere Geschichte und so weiter. Und als ich dann geschrieben habe, war da diese Erwartungshaltung an mich selbst einfach so riesig, dass ich ewig gebraucht habe. Ich habe es ja vorhin erzählt, 4 Jahre. Und davon waren die ersten 1,5 Jahre eigentlich nur ein Suchen nach der richtigen Sprache, dem richtigen Ton. Der Roman hat 450 Seiten, aber ich habe beim Schreiben 350 Seiten gelöscht. Also eigentlich habe ich 2 Romane geschrieben, einen Ausschussroman oder einen, der es geworden ist, weil ich eben ganz oft gemerkt habe, okay, das ist nicht der richtige Weg, da war ganz viel ausprobieren. Und in solchen Momenten sozusagen da kommt man schon ins Zweifeln, aber es ist immer wichtig, sich klarzumachen, dass das einfach ein Roman schreiben, was hochkomplexes ist, und dass so ein Suchen und Löschen und Neuanfangen ist, was ganz Normales ist. Also das ist kein Scheitern, sondern es ist ein ganz normaler Prozess, so wie jemand, der ein Bild malt, auch nicht sofort alle, also der mischt ganz neu auf die Farben neu oder nimmt eine neue Leinwand, setzt nochmal neu an, bis es das Bild ist, was er eigentlich malen wollte. Und so ist es beim Schreiben auch.
Machst du Sport?
Ja, also nicht mehr im Verein wie früher, aber ich bemühe mich natürlich schon. Das ist einfach ein wichtiger Ausgleich, gerade wenn du viel, also schwimmen, gerne Fahrrad fahren und so weiter. Also, ja.
Und was nervt an deinem Beruf? Ich meine, jetzt hast du so viele, jetzt kannst du dir einen aussuchen. Fällt dir was ein, was an dem, was du tust, was dich nervt?
Es gibt eigentlich nichts, was mich wirklich nervt. Es gibt Dinge, auf die du halt einfach keinen Einfluss hast. Und das ist manchmal ein bisschen schade. Also, und zwar ist es die Art und Weise, wie du einfach gelesen wirst. So, ja, also, als das Buch, der erste Roman 2015 kam, da wurde eben sehr oft im Kontext der Flüchtlingskrise besprochen, zum Beispiel. Also, und diese beiden Romane sind eigentlich, wenn man so will, in so eine Schublade gesteckt worden, nämlich mit der Überschrift migrantische Literatur. Ja, das ist, wenn man will, also gibt's ja viele Bücher vor allem seit 2015, die so erschienen sind, die halt von Leuten geschrieben wurden, die, wie ich, 2. Generation von Einwanderern sind, die aber quasi immer schon in Deutschland waren oder gewesen sind und auf Deutsch eben schreiben und einfach so die Geschichte vielleicht ihre Eltern oder eben dieser Herkunftsländer eigentlich erzählen. Und da steht halt migrantische Literatur drüber. Das ist halt ein Stempel, den ich mir so nicht ausgesucht habe, den ich auch sehr kritisch diskutieren würde. Auf der anderen Seite bin ich mir völlig bewusst, dass das, und damit hadere ich dann eben auch manchmal, dass das quasi das ist, was den Büchern aber auch Aufmerksamkeit verschafft. Ja, also es ist wirklich ein Zwiespalt.
Jetzt habe ich noch ein paar Fragen, die alle in die ähnliche Richtung gehen. Deshalb lass uns doch einfach noch ein bisschen über das Schreiben reden. Wir haben jetzt vorher über Slammen gesprochen. Man hat nur wenig Zeit, man ist auf der Bühne, hat direktes Publikum. Jetzt stelle ich mir vor, das Schreiben von einem Roman, du hast ja schon 2 geschrieben, ist ja eigentlich total anders. Du hast gar kein Publikum. Du hast gesagt, du hast 4 Jahre für den zweiten gebraucht. Und auch wenn du jetzt nicht Enten fütterst im englischen Garten und dort die Idee hast, ist es, stelle ich mir doch vor, eher so eine einsame Sache. Kannst du uns trotzdem noch so ein bisschen erklären, wie muss man sich denn das Leben vorstellen, wenn man jetzt als Schriftsteller arbeitet?
Ja, ich würde sagen, die wichtigste Voraussetzung ist wirklich Disziplin. Dass du dich wirklich an den Schreibtisch zwingst. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, 8 bis 12 Uhr, dann Mittagspause und dann wieder. Das machen ja auch viele. Deswegen würde ich auch nicht sagen, das ist der richtige Weg, sondern man muss das vielleicht für sich rausfinden. Manche, die können nur so arbeiten, die mit festen Zeiten arbeiten. Aber bei mir ist das nicht so, sondern bei mir ist es halt so, dass ich mich dann dem Schreiben verschreibe. Also ja, sondern dass ich das wirklich sehr intensiv mache und sage, okay, wenn ich jetzt an diesem Roman arbeite, dann gibt es für die ganze Zeit, bis er fertig ist, eigentlich nichts anderes. Und das hat dann schon was, naja, ich will jetzt nicht was Manisches sagen, aber es hat schon was Extremes. Ich vergesse manchmal auch zu essen oder da eben doch Pause zu machen oder so. Also es ist schon nicht immer gesund, aber für den Text ist es immer gut, weil das ist eine große Dichte, die da entsteht in dem Text. Und ja, für mein Umfeld oder mich ist es manchmal halt eben dort auch schon schwierig, weil viel existiert auch nicht nur in deinem Kopf und du kannst es nicht wirklich mit jemandem teilen oder ich will das dann auch nicht teilen. Es gibt ja viele, die sagen, ich habe 20 Seiten geschrieben, ich gebe das jemandem.
Das machst du nicht.
Nee, das mache ich nicht. Ich mag das nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich das rausgebe und es kommt zurück, dann ist es nicht mehr nur meins. Und weil ich eben weiß, dass ich Qualität von meinem eigenen Schreiben sehr gut einschätzen kann, bilde ich mir zumindest ein, das auch nicht nötig zu haben. Also wenn es nicht gut ist, merke ich das. Ja, es waren vier Jahre am Schreibtisch, mehr oder weniger. Dann auch eben auch mit vielen Phasen, wo ich dachte, ich will jetzt nicht mehr, das ist ein scheiß Beruf. und dann einfach Phasen, wo du denkst, es gibt nichts Schöneres. Das sind dann so die Schreibmomente, die sind leider sehr selten, aber wo du wirklich das Gefühl hast, eigentlich schreibst du gar nicht, bist gar nicht du derjenige, der das schreibt, sondern es passiert einfach. Ja, so man gerät in so einen Zustand, das ist wie so eine Trance und irgendwann kommst du raus und denkst, wann habe ich das denn geschrieben und es ist gut. Das ist so der Zustand, auf den man eigentlich immer hinarbeitet.
Und jetzt hast du mir vorher, als das Mikrofon aus war, erzählt, dass man natürlich als Schriftsteller und Autor ja dann auch auf Lesereise geht sozusagen. Also vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was dazu erzählen, woran man nicht gleich denkt, wenn man hört, jemand ist Schriftsteller. Also wie du sagst, das Bild hat man vor Augen, der sitzt da, der schreibt und dann ist das Buch fertig. Zack, nächstes Buch. Nee, das Buch muss sich ja auch irgendwie verkaufen und es geht ja dann irgendwie weiter. Das heißt, sagen wir mal, du hast einen Verlag, das Buch ist rausgekommen. Was sind dann deine Aufgaben als Schriftsteller?
Also streng genommen ist meine eigentliche Aufgabe damit erledigt und der Rest ist natürlich meine Entscheidung, wie viel ich machen möchte oder finanziell vielleicht muss. Je nachdem, das müssen die meisten selbst entscheiden. Also im Idealfall ist es schon so, dass die Buchbesprechungen in Zeitungen, im Radio, vielleicht im Fernsehen und was man auch nicht vergessen darf, gibt ja eine riesen Buchblogger-Szene auf Instagram und so weiter. Also auch da gibt es ja sehr viele Leute, die Bücher lesen, das dann in ihren Stories empfehlen oder auch das Buch irgendwie ästhetisch in Szene setzen, einen Text dazu schreiben. Das ist dann eine riesen... Theoretisch könnte das schon reichen, um ein Buch zu verkaufen. Aber es ist schon so, dass du dann in Buchhandlungen in der Regel gehst. Also das ist quasi das andere Extrem. Beim Slam sind dann riesige Hallen und in der Buchhandlung sind es dann vielleicht 30, 35 Leute, was ich aber auch total mag. Eigentlich fast noch mehr, wenn man so will, weil du auf so einer riesigen Bühne siehst du das Publikum ja selten. Du siehst die ersten drei, vier Reihen, dann wirst du geblendet vom Scheinwerferlicht, der Rest liegt so im Halbdunkel. Und bei der Buchhandlung siehst du jede einzelne Person, du siehst die Reaktion. Man kann viel intimer agieren, miteinander interagieren.
Du liest dann in der Buchhandlung aus deinem Buch vor.
Genau, wobei das nicht so ist, dass ich quasi komme, mein Buchaufschlag eine Stunde durchlese und wer noch wach ist, am Ende keine Frage stellen, sondern es ist eher so, dass ich nie länger als 10 Minuten lese, kurze Passagen, die manchmal kürzlich sogar Buchszenen fürs Vorlesen, damit es einfach unterhaltsam ist, weil Zuhören ist ja doch auch anstrengend. Und dann zeige ich ganz viele Fotos aus, in dem Fall eben aus dem Libanon, weil die Bücher da spielen und erkläre so ein bisschen Hintergrundinformationen über den Nahen Osten, über das Land. Am nächsten Tag gehst du ins Hotel, am nächsten Tag steigst du in den Zug, fährst in die nächste Stadt, in die nächste Buchhandlung und dann das paar Tage am Stück, bevor es wieder nach Hause geht.
Also Zugfahren zieht sich durch dein Leben.
Genau, ja. Ja.
Powerful Voices. Da steckt meine Power.
Ja, ihr hört Powerful Voices, der Podcast. Wir heißen ja Powerful Voices, weil wir uns Leute einladen, von denen wir denken, die haben eine kraftvolle Stimme. Jetzt gar nicht, weil sie unbedingt Sänger oder Sängerin sind, sondern weil sie was zu erzählen haben oder weil sie vielleicht auch irgendwie schon entdeckt haben, was so in ihnen steckt. Was würdest du denn sagen, was ist so die Kraft, die du hast?
Ja, es ist auf jeden Fall das Erzählen, das so das Geschichten erzählen. Das Schönste ist natürlich, wenn du mit dem, was du schreibst, eben Leute inspirierst und vielleicht sogar dazu bringst, selbst zu schreiben. Sei es durch die Workshops, sei es durch irgendwelche Auftritte oder die Leute sehen dich auf YouTube und finden den Text gut und fangen dann an, so zu schreiben oder sagen, ich möchte auch mal auftreten. Oder eben Die lesen deinen Roman und schreiben dir dann irgendwie eine lange E-Mail oder wo sie sich einfach nur bedanken, dass sie irgendwie dieses Buch gelesen haben. Und das ist natürlich schon besonders. Wenn die 4 Jahre vorbei sind, dann bist du erstmal völlig ausgelaugt und du weißt nicht, du bist aufgeregt, weil das Buch kommt jetzt bald raus und du weißt nicht, wird es gut besprochen oder nicht, du weißt gar nichts. Und dann vergeht eben ein bisschen Zeit und dann kommen trudeln so Reaktionen ein und dann das macht es dann halt. Dann weißt du, wofür du es gemacht hast.
Jetzt klingt es ein bisschen so, als wäre das bei dir schon immer klar gewesen, dass es das wird. Weil du sagst, von Anfang an, Geschichten waren irgendwie immer da, vorgelesen bekommen, selber lesen, schreiben wollen. War das so oder würdest du sagen, da waren schon auch ganz schön viele Stolpersteine, bis ich rausgefunden habe, das ist es, was ich machen will?
Tatsächlich, es ist, wie es klingt. Also es war mir eigentlich immer sehr klar, meine Mutter behauptet zumindest, ich hätte ihr mit 14 oder 13 versprochen, dass ich ein Haus kaufe, wenn ich ein berühmter Schriftsteller bin. Sie nagelt mich zum Glück nicht drauf fest heute. Aber daran sieht man quasi, dass ich das wirklich immer machen wollte. Dass es dann so kommt, das ist mir auch bewusst, dass du extrem viel Glück brauchst im Sinne von, du musst zur richtigen Zeit und am richtigen Ort sein, die richtigen Leute treffen.
Und es war auch nicht so, dass du jetzt deine Eltern oder deine Mutter hast davon überzeugen müssen, dass das gut ist. Weil man könnte sich ja auch vorstellen, dass die Mama vielleicht sagt, oh, Schriftsteller, wirklich? Also ich fände es jetzt eigentlich schon besser, wenn du was anderes machst, wo man ein bisschen sicherer sein kann, dass du damit auch Geld verdienst.
Ja, zum Glück nicht. Also da bin ich heute noch dankbar. Und das ist was, jetzt wo ich selbst Vater bin, was ich mir bewahren oder übernehmen und versuche zu bewahren, mach dein Ding, ja. Also wenn es deine Leidenschaft ist und du dir sicher bist, dann probier es. Also es ist besser, etwas zu probieren und dann festzustellen, dass es nicht funktioniert hat, als es erst gar nicht zu probieren, weil die Leute gesagt haben, dass es eh nicht funktioniert. Das ist das Schlimmste, weil dann bereust du es vielleicht irgendwann, es nicht probiert zu haben.
Jetzt wollte ich dich eigentlich noch fragen, wenn ich dir jetzt noch so ein zweites Leben so hier hinwerfen würde, was du damit machen würdest. Aber ich glaube, das geht bei dir gar nicht, weil du machst ja, also ich habe gelesen, du bist ja auch noch als Fotograf unterwegs, du machst ja auch noch so viele andere Sachen. Das heißt, du hast gar nicht noch so Dinge im Kopf, wo du denkst, oh Mann, wenn ich nochmal anfangen könnte, dann würde ich aber das machen. Nee. Versuchst alles in ein Leben reinzukriegen.
Ja, alles auf eine Karte, genau. Also es ist gar nicht, nee, es gibt da keine anderen Wünsche eigentlich. Also es ist, klar, es ist nicht immer einfach. Also jetzt mit Corona, wie allen anderen Künstlerinnen und Künstlern auch, das war schon extrem. Und da war aber trotzdem nie so, dass ich gedacht habe, ich würde gerne was anderes machen. Oder man hätte ich mal eine Festanstellung. Also ich hatte ja mal eine, 2011 habe ich ein Jahr in der Werbeagentur gearbeitet. Und es war ein Albtraum. Also es war,
für die oder für dich?
Mehr für mich, glaube ich. Ich passe nicht in so Strukturen. Also das weiß ich inzwischen. Also ich komme extrem schlecht damit klar, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe oder was ich tun soll. Deswegen bin ich super dankbar. Es war ein extrem schwieriges Jahr. Aber du siehst auch, das hat ja mit Schreiben zu tun. Ich war Werbetexter quasi. Also alles, was ich machte, hatte irgendwie mit Schreiben zu tun. Also dieser Versuch auch. Aber dann eben sofort zu merken, das ist ja eine total kanalisierte Kreativität, also nennen sich immer Kreative, aber im Grunde ist es, du arbeitest nach Kundenvorgaben, der Kunde sagt, nein, schreib nochmal, und das 80 Mal, das war super, das festzustellen. Ich kann so nicht, das macht mich wirklich unglücklich. Seit ich das weiß, bin ich super glücklich, quasi damit keine Festanstellung mehr zu haben.
Also ich nehme mir jetzt mit von unserem Gespräch, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Mhm. Und ich glaube, ich nehme mir mit, was ich nie erwartet hätte, wenn man sogar von sich selber schon weiß, dass man eher ein schüchterner Typ ist, heißt es überhaupt nicht, dass man sich nicht doch auf einer Bühne vor irgendwie 1000 Leuten wohlfühlen könnte.
Ja, definitiv, weil das Schöne an der Bühne ist ja auch, das Bühne hat ja auch sowas Abstraktes wie, also ich würde es mal Aura nennen, so, einfach nur, weil es eine Bühne ist. Und indem du auf eine Bühne gehst, bist du vielleicht gar nicht mehr du. Weißt du, wie ich meine? Also du bist kein Schauspieler. Ich würde auch immer sagen, wenn du beim Slam auftrittst, sei authentisch. Also sei schon du. Aber trotzdem ist es irgendwie anders, dadurch, dass du auf einer Bühne stehst. Genauer kann ich es dir jetzt gar nicht erklären. Also ich würde nicht sagen, verstell dich auf der Bühne, weil das Publikum merkt sofort, wenn du einen auf Comedian machst, obwohl es einfach nicht dein Ding ist oder obwohl du oder irgendwie auf Rampensau und man merkt, du musst dich dafür anstrengen, das zu sein. Wenn du es nicht bist, sei es nicht. Und trotzdem schützt dich die Bühne auf eine Art, ja. Also, weil es gibt auch diesen Abstand zum Publikum und oft ist es eben so, das Licht blendet, du siehst es gar nicht. Irgendwie bist du auch alleine auf der Bühne und du kannst die Leute auch wegdenken, wenn du willst. Also, deswegen klingt das krasser, als es ist, irgendwie 1000 Leute. Wirklich, weil du siehst keine 1000 Leute.
Also vielen, vielen Dank, dass du uns da hast reinblicken lassen in das, was du alles tust. Wie du es gesagt hast, wir könnten jetzt auch 2 Jahre oder 4 Jahre wahrscheinlich noch länger reden, aber unsere Zeit ist leider schon rum. Vielen, vielen Dank und ein doppeltes Dankeschön, weil das jetzt, glaube ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, nichts ist, wo du gesagt hast, da freue ich mich total drauf. Ich setze mich dazu in einem Podcast und erzähle drüber, weil es ist eigentlich nicht dein Ding, aber es freut mich sehr, dass du gekommen bist und uns davon erzählt hast. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Wobei, wie gesagt, so offiziell, in so offiziellen Rahmen fühle ich mich dann schon sehr wohl. Es wäre jetzt eher, wenn wir privat irgendwie...
Wenn wir zusammen auf dieser auf Party mit dem Bier, das wäre die Hölle genau, gewesen. Genau,
wahrscheinlich hätte ich versucht, dich nach 5 Minuten abzubimmeln.
Okay, dann hatte ich ja Glück, dass wir es hier am Mikrofon gemacht haben. Ich bin gespannt, wer das nächste Mal hier am Mikrofon mit mir sitzen wird, ob der sich drauf gefreut hat oder die oder nicht. Ihr werdet es mitkriegen, wenn ihr uns folgt auf Instagram oder Facebook, könnt ihr sehen, wer das nächstes Mal hier sein wird. Für die Mathematiker und Mathematikerinnen unter euch, wir sind bei Episode 6. Das heißt, es gibt 5 weitere Episoden schon, die ihr euch anhören könnt. Wir hatten Profisportler hier, Schauspiel aus dem Podcast-Business, Politik. Wir dürfen in alle möglichen Jobs und Beschäftigungen und Träume und Lebensläufe reinschauen und reinhören. Und ihr könnt es auch tun. Ja, wir sind Powerful Voices. Danke fürs Zuhören. Ich bin Tina Gentner und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, vielen Dank, macht's gut und dir auch alles Gute, liebe Claire.
Gleichfalls, danke.
Powerful Voices, der Podcast. Einfach abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf www.kulturbühne-spagat.de.